nämlich wie wir Christen miteinander umgehen sollen, wenn wir unterschiedliche Überzeugungen haben, in diesen Graubereichen unseres Lebens. Und das ist eine Tatsache. Christen haben unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedliche Meinungen über bestimmte Dinge. Ich meine, der Maßstab für unser Leben, das ist Gottes Wort. Es gibt viele Dinge, die sind schlicht und einfach schwarz-weiß. Nämlich, weil sie schwarz auf weiß hier in Gottes Wort geschrieben stehen. Und bei diesen Dingen ist es keine Frage, ob wir die tun sollen oder ob wir die nicht tun. Das ist klar. Weil wir haben Dinge, die wir klar tun sollen. Wir brauchen nur hier Kapitel 12, Kapitel 13 nachlesen, die Dinge, die Gott uns da gesagt hat. Betet, seid gastfreundlich, unterwerft euch eurer Regierung, liebt einander. Es ist keine Frage, dass wir diese Dinge tun sollen. Oder hier im Kapitel 13, Vers 8, wir sollen nicht Ehe brechen. Wir sollen nicht morden, wir sollen nicht stehlen. Oder Vers 13, wir sollen uns nicht besaufen. Wir sollen nicht Unzucht treiben, wir sollen nicht neidisch sein. Auch das ist keine Frage. In diesen Bereichen, wo Gottes Wort klar spricht, da müssen wir Einheit haben. Da müssen wir einander ermutigen, das zu tun, beziehungsweise es nicht zu tun. Manchmal müssen wir uns einander zurechtweisen, ermahnen, wenn es notwendig ist. Na, zum Beispiel im 1. Korinther 5 schreibt Paulus über diesen Vorfall, wo Unzucht war in der Gemeinde, wo ein Mann mit der Frau seines Vaters zusammen gewohnt hat. Und Paulus sagt dann nicht, seid tolerant und hey, jeder wie sein Gewissen. Nee, das ist ganz klar. Paulus schreibt dort, ich habe im Geist schon mein Urteil gefällt über den, der das verübt hat. Und er ruft die Gemeinde auf, da einzuschreiten, Gemeindezucht zu üben. Also Gott hat uns keine Freiheit gegeben, in diesen Dingen zu sündigen, weil das zerstört uns, das tut uns weh und anderen auch. Das ist wichtig, über die Dinge sprechen wir nicht heute, sondern wir reden heute über diese Dinge, wo dieser Graubereich ist. Die Dinge, wo Gottes Wort zu uns spricht, das ist ganz klar. Und diese Dinge gelten für uns alle, das ist schwarz oder weiß. Aber dann gibt es eben auch einen weiten Bereich von Dingen, die die Bibel nicht konkret anspricht. Und da ist es nicht ganz so klar und nicht ganz so offen, wie wir uns verhalten sollen. Da gibt es Freiheit, ob wir diese Dinge tun oder ob wir sie nicht tun. Und da haben Christen durchaus auch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Überzeugungen. Manche Christen schauen diesen Graubereich an und sie sagen, das ist weiß. Das ist kein Problem, ist okay. Andere schauen denselben Graubereich an und sagen, hey, das ist schwarz, das ist falsch, das ist Sünde. Was sind das für Dinge? Manche Dinge, wie ist es einem Christen erlaubt, Alkohol zu trinken? Also solche Bereiche. Die Bibel ist klar, haben wir gesehen, Kapitel 13, wir sollen uns nicht ansaufen, wir sollen uns nicht betrinken. Das ist klar. Das ist Sünde, das ist falsch, das soll man nicht tun. Aber wie ist es, wenn wir unser Glas Wein zum Essen trinken oder unser Bier? Christen haben unterschiedliche Ansichten. Also wir wissen, unsere amerikanischen Geschwister haben in der Regel strengere Überzeugungen, was das anbelangt, als wir Europäer. Besonders wir Pfälzer, denke ich. Aber das ist so ein Bereich. Ist es okay für einen Christen, Alkohol zu trinken? Oder fernzusehen von mir aus. Oder müssen wir einen Fernseher rausschmeißen. Oder ins Kino zu gehen. Oder zu rauchen. Oder zu tanzen. Oder Rockmusik zu hören. Oder ist es okay, nicht christliche Musik zu hören? Oder müssen wir eine bestimmte Art von Kleidung tragen im Gottesdienst? Oder kann jeder so kommen, wie er will? Das sind Graubereiche. Das sind Bereiche, wo die Bibel nichts direkt dazu sagt. Und teilweise ist es nicht ganz einfach, da die richtige Haltung zu finden. Es gibt gute Argumente, die dafür sprechen, gute Argumente, die dagegen sprechen. Und wirklich, Gott mag manchen Menschen zeigen, hey, für dich ist es okay und anderen, für dich ist es nicht okay. Vielleicht kannst du nicht umgehen mit dem Fernseher und du sitzt stundenlang davor und siehst dir Schrott rein, was deine Gedanken versaut. Hey, dann sagt der Herr dir vielleicht, es ist, hey, lass es überhaupt sein. Kannst du nicht umgehen damit. Oder vielleicht ist es besser für dich, keinen Alkohol anzurühren. Vielleicht hast du Probleme damit gehabt in einer Zeit vor Christus. Vielleicht warst du oft betrunken. Vielleicht hast du nicht die Kontrolle drüber. Wo du sagen kannst, nein, bis hierher und nicht weiter. Vielleicht zeigt dir der Herr das und sagt dir, guck mal, es ist besser, du lass die Finger davon. Für einen anderen ist es vielleicht kein Problem. Ich war noch nie betrunken. Ich werde nie betrunken sein, habe gar keine Lust darauf, ist keine Versuchung für mich. Und ich schaue mir die Nachrichten an, dann schalte ich den Fernseher aus und kein Problem, ich habe Freiheit in diesen Dingen. Paulus, der selbst ein Pharisäer war, einer von dieser strengsten Sekte, die es im Judentum gibt, der hat sehr große Freiheit gewonnen in Christus. Und er sagt über diese Graubereiche im 1. Korinther 6, er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich habe unendliche Freiheit in Jesus. Aber es ist trotzdem gut, mich von manchen Dingen fernzuhalten. Obwohl es erlaubt ist, aber es ist trotzdem gut, es nicht zu tun, weil ich nicht wirklich damit umgehen kann. Weil ich nicht Freiheit habe in diesen Dingen. Und das mag von Person zu Person unterschiedlich sein. Wo wir Freiheit haben, wo wir nicht Freiheit haben. Test ist vielleicht uns zu fragen, kann ich das in Freiheit genießen, was ich tue? Habe ich die Kontrolle drüber? Oder beherrscht mich diese Sache, was immer das ist? Alkohol oder Fernsehen oder Zigaretten? Versklavt mich das? Habe ich ein schlechtes Gewissen dabei? Ja, dann lass es lieber. Aber für diese Bereiche, da haben wir keinen objektiven Maßstab der Bibel. Sagt schlicht und einfach nichts drüber, aber wir haben den subjektiven Maßstab unseres Gewissens. Das ist eine Gewissensfrage. Und gute, ehrliche Christen, die mögen in diesen Bereichen durchaus zu ganz verschiedenen Haltungen und Einstellungen kommen. Und wirklich, das ist kein Problem. Das ist nicht das Problem. Es gibt Raum für Vielfalt in der Gemeinde. Das Problem, was der Paulus ansprechen wird, ist eine lieblose Einstellung. Wenn ich meine Überzeugungen über das Wohl meines Bruders oder meiner Schwester stelle, dann ist es ein Problem. Wenn es unsere Beziehungen beeinträchtigt, dann wird es zu einem Problem. Und das ist, was der Paulus hier anspricht. Er spricht hier falsche Haltungen an, wenn wir unterschiedlicher Meinungen sind. Und er wird uns zeigen, den richtigen Umgang miteinander, wenn wir diese unterschiedlichen Überzeugungen haben. Spricht von zwei Gruppen hier, zwei Gruppen von Menschen. Von den Schwachen und von den Starken. Und vielleicht sind wir auf den ersten Blick überrascht, wer die Schwachen sind und wer die Starken sind. Wir und wahrscheinlich auch die Leute selbst, wir würden denken, die mit dem strengeren Maßstäben, die mit dem sensibleren Gewissen, wenn es um diese Graubereiche geht, diejenigen, die das asketischere Leben leben, das sind die Starken, das sind die Reifsten. Aber Paulus zeigt uns hier, nee, eigentlich ist es umgekehrt. Es sind wir, die mit der größten Freiheit in unserem Gewissen, wir sind die Starken. Wir, die wir Dinge tun können und genießen können, frei von schlechtem Gewissen, ohne dass es uns ein Anstoß ist, ohne dass es uns eine Versuchung ist, wir sind wirklich die Starken. Und die strengeren Maßstäbe an sich anlegen müssen, das sind eigentlich die Schwächeren. Weil entweder sie brauchen diese strengeren Maßstäbe, weil sie nicht die Kraft dazu haben, aufzuhören nach dem ersten Bier oder nach dem zweiten, je nachdem, wie viel man verträgt. Und weil sie nicht die Kraft haben, den Fernseher auszuschalten, wenn die perverse Szene kommt. Vielleicht brauchen sie das schwach in dem Sinn. Oder vielleicht sind sie schwach, weil sie gesetzlich vorgeprägt sind von falschen religiösen Vorstellungen. Und weil sie da vorbelastet sind und nicht so diese Freiheit haben, in Christus es noch nicht völlig ergriffen haben. Im Fall von der Gemeinde in Rom hier scheint es so zu sein, dass die Starken die Heidenchristen waren. Die Christen, die vorher Heiden waren, die sich bekehrt haben und klar diese heidnische Religion klar hinter sich gelassen haben, und die haben einfach ihre Beziehung mit Jesus genossen. Hatten große Freiheit in Christus. Für sie war der Schnitt sehr klar. Waren mal Heiden, haben sehr unmoralisch gelebt. Ist klar, dass wir das hinter uns lassen als Christen. Die Schwachen, das waren die Judenchristen, scheint es hier. Diejenigen, die aufgewachsen sind in dieser jüdischen Gesetzlichkeit. Und denen ist es ein bisschen schwer gefallen, ihre alten Traditionen und diese Gesetzlichkeit abzulegen. Für sie war das Christentum einfach eine Fortsetzung oder eine Fortführung von ihrem alttestamentlichen Glauben. Wir haben den Messias gefunden, Jesus. Aber es war nicht so ein klarer Bruch wie bei den Heiden. Da war oft Unklarheit bei diesen Judenchristen bezüglich ihrer jüdischen Traditionen. Aber was gilt noch immer für uns und was, wo haben wir größere Freiheit? Und die haben damit ein bisschen gekämpft. Aber wie auch immer, Kapitel 14, Vers 1. Paulus spricht hier zuerst zu den Starken. Und er sagt ihnen, den Schwachen im Glauben, aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Noch was ist wichtig, dass die Schwachen, von denen er hier spricht, das sind nicht diese Gesetzeslehrer, die in verschiedene Gemeinden gekommen sind und versucht haben, denen ihren Trip aufzulegen. Und die gesagt haben, Jesus ist nicht genug. Ist ein guter Anfang, aber wenn ihr wirklich geistlich sein wollt, dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Die so eine missionarische Einstellung hatten. Einstellung, hey, du musst meine Regeln übernehmen und ihr müsst alle meine Überzeugung haben, auch in diesen Graubereichen. Es waren diejenigen, die evangelistisch waren mit ihren kleinen gesetzlichen Ansichten, die so eine verborgene Agenda hatten. Von denen spricht er hier nicht. Wir wissen, dass Paulus diesen Leuten ganz klar entgegengestanden ist und ins Angesicht. Wir brauchen nur den Galaterbrief lesen. Was Paulus hier nicht sagt, ist, hey, lass dir jeden Trip auferlegen von irgendjemandem, der kommt und so den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie. Aber die Schwachen, von denen ihr hier spricht, das sind die, die schwach sind in ihrem Gewissen. Die da irgendwo keine feste Überzeugung haben, keine wirkliche Freiheit haben. Die, ich bin mir nicht sicher, ob es okay ist, Alkohol zu trinken. Ich weiß nicht, ob es gut ist, für Christen in die Disco zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann, abends allein im Internet zu surfen, ohne dass ich irgendwo auf diese Porno-Links draufklicke. Ich weiß nicht. Das sind die Schwachen. Und Paulus wird den Starken sagen, ihr Starken, die ihr Freiheit habt in diesen Dingen, ihr nehmt sie auf, lehnt diese Schwachen nicht ab. Aber er sagt hier nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen oder andere Übersetzung, nicht um über die Ansichten zu streiten. Nach dem Motto, ich werde dir zeigen, mein lieber Bruder, was Freiheit heißt. Herr Ober, Freibier für alle. Das ist die richtige Einstellung. Ich erinnere mich dran als Jugendlicher. Ich habe mich immer geweigert, mich schön anzuziehen, wenn die Eltern gesagt haben, komm, wir gehen in die Kirche. Ich habe mir gesagt, nee, ich gehe in der Jeans. Das war immer so ein Kampf, jeden Sonntagmorgen. Ist mir doch egal, was die alten Leute denken. Ich meine, die werden sich dran gewöhnen müssen. Ich werde mich nicht auf die einstellen. Das ist eine hochmütige Einstellung. Ist stolz. Und Paulus hat uns schon im Kapitel 13 gesagt, dass was wir einander schulden, das ist, dass wir uns lieben. Also nicht um zu streiten, sollen wir einander aufnehmen. Vers 2, einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Das war eine dieser konkreten Meinungsverschiedenheiten der Christen in Rom, wo sie unterschiedliche Überzeugungen hatten. Hintergrund ist der, dass es heidnische Tempel gab. Und die Heiden, auch die haben den Götzen in dem Tempel Tieropfer dargebracht, so Schlachtfeste gefeiert. Und ein Teil von dem Opfer, der wurde auf dem Altar verbrannt, einen anderen Teil hat der Priester bekommen zu seinem Unterhalt. Aber dann der Rest von dem Ganzen, der ist zurückgewandert zum Metzger, zum Fleischmarkt und ist dort verkauft worden. Und wenn du zum Metzger gegangen bist und ein Schnitzel gekauft hast, dann hast du nicht genau gewusst, war das Fleisch, was du da jetzt kaufst, das Schnitzel, war das Teil von einem Vieh, was irgendeinem Götzen geopfert wurde oder nicht. Und für die jüdisch geprägten Menschen war vielleicht auch die Frage, hey, ist das koscher oder ist es nicht koscher? Oder ist es richtig geschlachtet oder nicht? Das war der Hintergrund. Und da gab es die Heidenchristen, die gesagt haben, hey, preis dem Herrn für Steaks. Die Vorgeschichte von dem Schnitzel ist mir eigentlich völlig egal. Ich weiß, die Götzen, das habe ich hinter mir gelassen, die haben keinen Einfluss auf mich, das sind Nichtse, wie es im Alten Testament heißt. Hey, Steak ist Steak. Ich genieße mein Grillfest. Ich habe die Freiheit dazu. Aber dann gab es die anderen, vor allem die Judenchristen. Parallelstelle eigentlich dazu, im 1. Korinther 8 sehen wir, dass auch manche Heidenchristen da Gewissensbisse hatten dabei. Aber die gesagt haben, ach, Götzendienst, das ist ein Gräuel. Das ist eine schlimme Sache. Und wenn ich wirklich was esse, was Götzen geopfert wurde, dann habe ich in einem gewissen Sinn Anteil an diesem Götzendienst und das ist nicht koscher für mich. Und bevor ich da Fleisch esse, was irgendeinem Götzen geopfert wurde, dann esse ich lieber gar kein Fleisch. Bin ich lieber Vegetarier. Okay? Unterschiedliche Überzeugungen. Und das war wirklich kein Problem. Vor Gott, glaube ich, war beides okay. Keine große Sache. Problem war die Einstellung, die die Leute zueinander hatten. Seht hier in Vers 3. Er sagt, wer isst, verachte nicht den, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst. Tendenz der Starken, die Freiheit haben zu essen, ist, dass sie die Schwachen verachten. Oh, du armes gesetzliches Baby. Kannst nicht damit umgehen. Du bist so lächerlich, du bist so kleinkariert, du bist so unfrei, du bist so ein Spießer. Und fühlen sich überlegen, schauen runter auf den anderen, fühlen, dass sie besser sind als der, der schwach ist. Und dann die anderen, die Schwachen, die mit dem engeren Gewissen, die haben die Tendenz, die, die mehr Freiheit haben, zu richten und zu verurteilen. Du bist so weltlich, du bist so ungeistlich, du meinst es nicht wirklich ernst mit Jesus? Nein, meinst du wirklich, du hast dir den Herr der Ringe angeschaut und du willst ein guter Christ sein? Und die fühlen sich geistlicher als die, die mehr Freiheit haben und schauen auf die runter. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, verachte oder richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn aufgenommen. Ist das Perverse dran? Gott hat den aufgenommen, den du richten würdest oder verurteilen würdest oder ablehnen würdest. Gott ist offensichtlich zufrieden mit beiden. Kein Problem. 1. Korinther 8,8 schreibt der Paulus, Speise, aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Es macht keinen Unterschied vor Gott, ob ich Steak esse oder Gemüse esse. Egal. Vers 4, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Das ist deine Sache. Misch dich nicht ein. Erinnert mich an den Petrus. Nachdem Jesus ihm gesagt hat, was er von ihm will und was er für sein Leben vorhat, hat Petrus auf den Johannes gezeigt und gesagt, ja, was ist mit ihm? Und Jesus hat ihm mit anderen Worten gesagt, hat in Johannes 21, es geht dich nichts an. Kümmere dich um dich selbst, Petrus. Du folg mir nach. Tu zu das, was ich dir gezeigt habe. Mach dir nicht so viel Sorgen um deinen Bruder oder um deine Schwester. Wer bist du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird dich aber aufrecht, er aber wird aufrecht gehalten werden, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Seht ihr, der, von dem du glaubst, Mann, der wird es nie schaffen, der wird nie ein reifer Christ, der ist so weltlich oder umgekehrt, der ist so gesetzlich. Weißt du was, der wird es packen. Warum? Weil der Herr, der kann und wird ihn aufrechterhalten. Denk an die Leute, die du schon verurteilt hast in deinem Leben oder auf die du runtergeschaut hast oder die du verachtet hast. Und vielleicht sind die heute Missionare oder in Leiterschaft. Weißt du was? Weil Gott trägt sie. Weil er ist so gut. Und wir sind oft kritisch und wir sind oft überheblich. Aber Gott liebt uns einfach. Und wenn wir einander mehr mit Gottes Augen sehen würden, dann würden wir so viel besser miteinander auskommen. Vers 5. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Das war das zweite Thema, was für Streit gesorgt hat, dort in der Gemeinde in Rom. Verschiedene Tage, Feiertage. Juden, Sabbat, das war der Tag. Und es gibt heute noch Gemeinden, die sagen, der Gottesdienst muss am Samstag sein, weil das ist der Sabbat. Meisten Christen heute folgen der frühen Gemeinde. Wir haben sich am Sonntag getroffen, an dem Tag, wo Jesus auferstanden ist. Das ist traditionell der Tag, wo die Christen sich treffen. Aber es gibt kein Gebot in der Bibel, dass es so sein muss, oder kein Verbot, dass es nicht anders sein darf. Manche Menschen sagen heute, es ist falsch, Gottesdienst an einem anderen Tag zu feiern als Sonntag. Also wo wir uns in Wien zuerst getroffen haben, wir haben uns immer Samstagabends getroffen. Das hat allen am besten gepasst. Aber es gab Leute, die gesagt haben, hey, das ist kein richtiger Gottesdienst, der muss am Sonntagmorgen sein. Wo steht das in der Bibel? Aber manche sagen, ja, du musst einen Tag vor dem anderen halten. Der andere sagt, hey, jeder Tag ist Gottes Tag. Ist egal. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Das ist eine Gewissensfrage. Jeder soll nach seiner Überzeugung handeln in diesen grauen Bereichen. Paulus sagt uns nicht, dass wir die Unterschiede verwischen sollen. Aber was er uns sagt, ist, wir sollen drüber stehen als Brüder und Schwestern. Vers 6, wer den Tag achtet, achtet ihn den Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und Dank sagt Gott. Der eine sagt, Herr, danke für das Schnitzel. Der andere sagt, Herr, danke, dass ich Nein sagen kann dazu. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn es sei, dass wir leben dem Herrn. Es sei, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören dem Herrn. Er hat uns erkauft um einen teuren Preis. Und wir leben nicht für uns selbst, sondern wir leben für ihn. Vers 9, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebende. Er, Jesus, ist der Herr über uns und wirklich, er ist derjenige, der es verdient hat. Weil er ist für uns gestorben und er ist für uns auferstanden. Vers 10, aber du, was richtest du deinem Bruder? Und auch du, was verachtest du deinem Bruder? Was richtest du deinem Bruder, der mehr Freiheit hat? Oder was verachtest du deinem Bruder, der ein strengeres Gewissen hat wie du? Denn es steht geschrieben, denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Nicht vor den Richterstuhl von Günther oder sonst wem. Nee, vor dem Richterstuhl Gottes. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wir sind verantwortlich für unser Leben vor Gott. Wir sind verantwortlich für uns selbst. Schau auf dich selbst, sagt der Paulus, dass du mit einem guten Gewissen vor Gott lebst und dass du Frucht bringst für ihn und dass du Schätze im Himmel sammelst. Denn du wirst vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen für dein Leben. Tu das, statt dass du mit deiner Überzeugung andere richtest, die andere Überzeugung haben. Niemand ist mir oder dir Rechenschaft schuldig bezüglich seiner Einstellung in diesen Graubereichen. Nur Gott. Gott ist der Richter. Wir sind nicht berufen, einander zu richten. Wir sind berufen, einander zu lieben. Das ist unser Teil. Vers 13. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr darüber, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Paulus schreibt im 1. Korinther 8, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Es geht nicht darum, dass du mehr Erkenntnis hast als dein Bruder oder deine Schwester oder dass du denkst, dass du besser bist als sie oder er, sondern es geht darum, liebst du deinen Bruder, liebst du deine Schwester. Das ist wirklich, worum es geht hier. Und solange du sagst, ich weiß besser als sie, ich habe Recht, ich bin stärker als er, ich kann tun, was ich will, drehe ich mich noch immer um mich selbst. Es ist dieses egoistische Denken und es ist nicht Liebe. Liebe sagt, achtet einer den anderen höher als sich selbst. Zitat von Pastor Chuck. Er hat gesagt, ich hätte lieber die falschen Fakten und eine richtige Einstellung als die richtigen Fakten und eine falsche Einstellung. Gott kann mein Verständnis über eine Sache in einem Moment ändern, aber es dauert oft ein Leben lang, um meine Einstellung zu verändern. Liebe ist wichtiger als meine Überzeugung. Meine Einstellung ist wichtiger als dem anderen meine Sache aufzudrücken. In diesen Graubereichen. Wieder, wir reden hier nicht über das, was Gott ganz klar gesagt hat. In diesen Dingen sind wir auch einander verantwortlich. Die Bibel sagt, wenn du einen Bruder sündigen siehst, dann geh zu ihm und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm. Weil das verletzt ihn, das zerstört ihn. Aber in diesen Graubereichen, Barmherzigkeit. Ich glaube, Augustinus hat es gesagt. Er hat gesagt, in den wesentlichen Dingen brauchen wir Einheit, in den unwesentlichen haben wir Freiheit, aber in allem Barmherzigkeit. Das ist wichtig für uns. Vers 14, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst gemein ist oder unrein ist. Nur dem, der etwas für gemein oder unrein achtet, dem ist es gemein oder unrein. Und bezieht sich hier auf das Essen. Paulus ist hier ganz eindeutig auf der Seite der Stärkeren. Sagt er, eigentlich ist nichts unrein. Ich bin überzeugt davon. Wir dürfen alles essen. Jesus hat gesagt in Markus 7, da ist nichts, was von außerhalb in den Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern das, was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Dann heißt es, als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis und er spricht zu ihnen, seid ihr auch so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Egal, ob es koscher ist oder nicht, oder wie es geschlachtet wurde, oder ob das Steak geopfert wurde oder nicht, Jesus hat alles für rein erklärt. Essen, Trinken, das sind ja die Dinge, worauf es ankommt. Die Frage ist, was ist in unserem Herzen? Was kommt aus uns raus, aus unserem Leben? Das sind die Dinge, die vor Gott viel mehr zählen. Paulus sagt, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst gemein ist. Nur dem, der etwas für gemein achtet, dem ist es gemein. Warum? Weil es sein Gewissen verletzen würde. Vers 14 hier ist wirklich eine Klammerbemerkung. Vers 13 hat er gesagt, lasst uns nicht einander richten, sondern richtet vielmehr darüber, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Und Vers 15, denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Sprich zu den Starken hier. Wenn du weißt, dass es deinem Bruder ein Anstoß ist, wenn du Fleisch isst oder wenn du Wein trinkst oder wenn du Rockmusik hörst, weil du ihn betrübst, weil du ihn traurig machst, weil er glaubt, dass du in Sünde bist, wenn du das tust. Oder weil du ihn verleiten würdest, wenn er es dir zuliebe gegen sein Gewissen auch macht. Und er dann in seiner Seele Schaden nimmt. Oder einfach, weil er dich richtet, wenn du es tust, und das ist ihm Sünde. Hey, wenn du weißt, es ist dein Bruder ein Anstoß, dann tu es nicht. Nicht in seiner Gegenwart. Das ist nicht Liebe. Das ist, wenn wir versuchen, einander anzustacheln und sagen, hey, guck mal, das ist meine Überzeugung und schau mal, was für eine Freiheit ich habe. Was bist du für ein Baby? Jetzt wäre mal erwachsen, komm. Wenn du weißt, was jemand denkt, es ist falsch für Christen, Alkohol zu trinken, dann trink nicht in seiner Gegenwart. Und sag nicht, komm, hey, ein Bier. Komm, trink mit, ein Bier ist keine große Sache. Oder wenn du weißt, dass für deinen Freund oder für eine Freundin Gewissensbisse kriegt, in die Disco zu gehen, dann sag nicht, hey, komm schon mit, dann nur einmal, dann, weißt was, geh auf ein Eis mit ihm oder ihr. Mach was anders. Verdirb nicht den, für den Christus gestorben ist. Das ist der Punkt, Jesus liebt diese Person so sehr, dass er für sie gestorben ist. Jetzt willst du sie in Gewissensbisse bringen, einfach weil du deine Rechte durchdrücken willst oder deine Meinung irgendwem anderen aufdrängen willst. Ja, komm, das passt nicht. Vers 16. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Deine Freiheit ist was Gutes, ist ein Segen. Aber wenn deine Freiheit gebrauchst, um deinem Bruder zu schaden, weißt du was, dann ist es was Schlechtes. Und dann ist es auch ein schlechtes Zeugnis. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das, was wir essen oder das, was wir trinken, das ist keine wesentliche Sache unseres Glaubens. Tust dem Reich Gottes keinen Schaden an, wenn du dein Schnitzel nicht isst? Oder wenn du Schnulzen hörst statt Rockmusik? Es mag nicht dein Stil sein, aber es hat nichts mit Gottes Reich zu tun. Du hast die Freiheit, es zu tun, aber es ist nicht gefordert von Gott, es zu tun. Und du hast auch die Freiheit, es nicht zu tun. Wir nehmen diese nebensächlichen Dinge viel zu wichtig. Und traurigerweise, wenn man sich anschaut, warum Gemeinden sich spalten, ist es leider Gottes in den meisten Fällen nicht diese wichtigen Dinge unseres Glaubens, dass irgendjemand, oh, wir glauben nicht an die Göttlichkeit von Jesus oder an die Auferstehung oder solche Sachen oder dass Gottes Wort die Wahrheit ist, sondern es geht um diese Kleinigkeiten. Wir spalten uns, weil die einen wollen Orgelmusik und die anderen Rockmusik in der Gemeinde oder was weiß ich. Oder weil ich ein Kopftuch trage und die anderen wollen keins tragen, was immer. Nebensächlichkeiten, die nichts mit dem Reich Gottes zu tun haben. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist wichtig. Dass wir in der rechten Beziehung mit Gott sind. Dass wir Friede mit Gott haben und untereinander als Geschwister. Und wirklich, das bringt uns an Freude. Freude eines Lebens, das vom Heiligen Geist dominiert ist und nicht von Selbstsucht. Vers 18, denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Darum geht's. Kontrast dazu, 1. Korinther 8, Vers 12. Sagt Paulus, wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Das ist falsch, so eine Einstellung. Sondern tragt einander. Wer in diesem dem Christus dient, wer Frieden sucht, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was des Friedens ist und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Du kannst jemand sein, der selbstsüchtig ist und der Spaltung und Unfrieden bringt und der die Geschwister runterzieht und zerstört. Oder du kannst jemand sein, der von Gott geleitet ist, vom Geist Gottes und der Frieden bringt und der andere aufbaut. Also lasst uns solche sein, die einander aufbauen und die ein Segen füreinander sind. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes, deinen Bruder und deine Schwester oder auch die Einheit, die wir in Jesus haben. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles ist zwar rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist, weil er sein Gewissen verletzt und gegen das handelt, von dem er glaubt, dass es richtig ist. Vers 21. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Tu diese Dinge daheim, wenn du Freiheit dazu hast. Oder tu es mit Geschwistern, die auch Freiheit dazu haben. Aber wenn ein Bruder oder eine Schwester da ist, für die es ein Anstoß ist, was immer das ist, Alkohol zu trinken oder Rockmusik zu hören oder was immer, dann nimm Rücksicht. Wenn seinen Bruder in seinem Gewissen verletzen würde, wenn es ihm ein Anstoß wäre, dann nimm Rücksicht. Paulus schreibt im 1. Korinther 8, 13, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis bin. Ich esse lieber gar kein Fleisch mehr, bevor ich ihm ein Anstoß bin. Vers 22, hast du Glauben? Hab ihn für dich selbst und vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Glückselig der, der mit gutem Gewissen vor Gott lebt und der sein eigenes Gewissen nicht verletzt. Vers 23, wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Obwohl es nicht in sich selbst Sünde ist, Fleisch zu essen oder Wein zu trinken oder ins Kino zu gehen, was immer. Aber wenn du dir nicht sicher bist, ob es richtig ist, das zu tun, oder wenn du nach deiner Überzeugung glaubst, dass es Sünde ist, dass es Gott nicht gefällt, wenn du es tust und du tust es trotzdem, dann ist deine Einstellung Sünde. Selbst wenn die Sache in sich kein Problem wäre. Vers 1, Kapitel 15. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Spricht wieder zu den Starken. Starken sind in so einem Fall gefragt. Der Schwächere, der kann nicht den Stärkeren tragen. Es ist physisch so, wenn wir zu zweit wandern sind und einer ist erschöpft und schwindelig und fertig und der andere ist ein Muskelprotz und ist fit, dann kann der Starke nicht noch dem Schwachen seinen Rucksack aufladen oder sagen, hey, trag mich. Naja, umgekehrt, der Starke kann vielleicht den Schwachen tragen, aber umgekehrt wird es nicht funktionieren. Und genauso ist es geistlich hier. Der, der glaubt, das Schnitzel zu essen ist Sünde, der kann nicht dem entgegenkommen, der die Freiheit hat zu essen. Der hat in seinem Gewissen nicht die Freiheit zu sagen, okay, ich esse mit dir. Der ist schwächer, der kann nicht den Starken tragen. Sondern es muss umgekehrt sein. Der Starke muss den Schwachen tragen. Weil der hat die Freiheit, das Fleisch zu essen, aber er hat auch die Freiheit, nicht zu essen. Okay, dann isst halt ein Gemüseburger mit den Schwachen. Isst ein Schnitzel daheim. Seht ihr, ich habe die Freiheit, Wein zu trinken, aber ich muss nicht trinken. Ich kann verzichten, aus Rücksicht auf meinen Bruder, auf meine Schwester. Also ich kann den schwächeren Bruder tragen. Und wirklich, wenn wir vom Heiligen Geist dominiert sind und von Jesu Liebe ergriffen, wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester lieben, dann sollte es eigentlich nicht so schwer sein, zu verzichten. Den anderen höher zu achten als mich selbst. Denk an diese Geschichte von diesem Mädel, das ihren Bruder getragen hat. Und die haben gerade gefragt, ist er nicht schwer? Und sie hat gesagt, nee, er ist nicht schwer, er ist mein Bruder.
sollte nicht schwer sein für uns, einander zu tragen, auch unsere Schwächen, unsere Schwachheiten zu tragen. Denn diese Einstellung zu haben, ich habe die Freiheit, das zu tun und ich tue, was ich will. Und er oder sie, sie muss sich halt dran gewöhnen, wenn sie nicht passt und muss damit leben lernen. Warum soll ich den Preis für seine Schwachheit zahlen? Wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Warum? Vers 3, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Warum soll ich den Preis für die Schwachheiten anderer zahlen? Darum, weil Jesus den Preis für deine Schwachheit bezahlt hat. Weil er, der unser Vorbild ist, uns höher geachtet hat als sich selbst. Und weil er unsere Schwachheiten und unsere Sünde getragen hat. Und er hat sich sogar ausspotten und anspucken und schlagen und geißeln und misshandeln lassen um unseretwillen. Also wie können wir glauben, dass wir unseren Bruder, unsere Schwester da irgendwie zerstören, weil wir unser Ding durchdrücken wollen. Ich schlag kurz auf Philipper 2. Das ist die klassische Stelle dazu natürlich. Philipperbrief Kapitel 2. Einfach die ersten paar Verse hier. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Einstellung, Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das des anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, deren Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete oder festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Unter Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wir wollen unseren Bruder, unsere Schwester höher achten als uns selbst, weil Jesus mich höher geachtet hat als sich selbst. Und auch meinen Bruder, meine Schwester höher geachtet hat als sich selbst. Also wie könnte ich jemals jemanden verachten, den Jesus achtet? Manchmal ist es nervend, manchmal brauchen wir Geduld, um die Schwächen der Geschwister zu tragen. Aber seht hier im Vers 4, Gott rüstet uns zu, durch sein Wort, durch seinen Geist. Er ist unser Tröster, er ist unser Ermutiger und er ist so geduldig mit uns. Ich bin erstaunt, wie geduldig Gott ist. Ich hätte mich schon lange aufgegeben. Alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, so ist unser Gott. Aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Wenn wir einander lieben, wenn wir einander tragen, wenn wir Einheit bewahren, dann wird Gott verherrlicht. Das ist nicht normal in dieser Welt. Und das ist eine herrliche Gemeinde, eine geisterfüllte Gemeinde, wo Einheit ist, trotz Unterschieden, trotz unterschiedlichen Überzeugungen in diesen Graubereichen. Und so werden wir eins, indem wir einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christus verherrlichen. So werden wir eins, indem wir von uns selbst wegschauen, indem wir von dem anderen wegschauen und indem wir gemeinsam auf Jesus schauen und ihn anbeten und ihn verherrlichen. Wenn wir nur lang genug uns gegenseitig anstarren, dann werden wir die Fehler sehen. Und dann werden wir anfangen, uns gegenseitig zu nerven. Aber wenn wir von uns wegschauen und gemeinsam auf ihn schauen, dann werden wir erfüllt werden von ihm, dann werden wir geprägt werden von ihm, dann werden wir eins in ihm. Das ist der Schlüssel zur Einheit. In Familie, in der Ehe und auch in der Gemeinde. Das ist der Schlüssel, von uns selbst wegzuschauen, von den kleinen Dingen, die uns am anderen stören. Und normalerweise das, was Ehen zerstört, das, was Christen spaltet, sind diese kleinen Dinge, nicht diese riesengroßen. Dass wir wegschauen, dass wir die Schwachheiten des anderen tragen in dem Bereich und dass wir sagen, komm, lass uns gemeinsam auf Jesus schauen. Lass uns ihn anbeten, lass uns ihn verherrlichen mit unserer Beziehung, in unserem Leben. Vers 8, denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Jesus hat die Judenchristen gerettet, wie er es den Vätern im Alten Testament verheißen hat. Vers 9, damit die Nationen, die Heiden, aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen. Auch die Heidenchristen sind gerettet aus Gnade. Wie geschrieben steht, darum werde ich dich erkennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Judenchristen sind gerettet, die Heidenchristen sind gerettet, damit sie gemeinsam mit den Judenchristen die Gnade Gottes preisen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder lobt den Herrn alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Jesses und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Heidenchristen, Judenchristen, zwei ganz konträre Gruppen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Traditionen, mit unterschiedlichen Ansichten, preisen in Einheit den Herrn, der sie erlöst hat. Vers 13, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der Schlüssel, dass wir erfüllt sind mit ihm, dass wir ihm Raum geben in unserem Leben. Und wenn wir mit ihm erfüllt sind, dann werden wir voll Freude sein und werden wir voll Frieden sein und werden wir voll der Kraft sein des Heiligen Geistes. Also, lass uns gemeinsam nochmal den Herrn anbeten mit einem Lied. Lass uns von uns selbst wegschauen, von den Kleinigkeiten, die uns am anderen stören. Und lass uns gemeinsam auf ihn schauen und ihn anbeten und ihn verherrlichen mit unserem Leben. Dann wird alles klar sein, wird alles gut sein. Vater, wir preisen dich, dass du uns erlöst hast. Und wir danken dir, Gott, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns höher geachtet hast als dich selbst. Und dass du gewillt warst, unsere Schwachheiten zu tragen. Vater, stärk uns, dass wir uns selbst verleugnen. Und dass wir unsere Geschwister tragen, Herr. Dass wir uns annehmen und nicht verachten oder richten. Sondern dass wir gemeinsam dich ehren und dich preisen. Weil wir von dir ergriffen sind, Herr, und weil du uns so sehr geliebt hast und uns so sehr geachtet hast. Herr, wir wollen es für dich tun. Nicht mal so sehr für die Geschwister, obwohl auch das nobel ist und schön ist, aber vor allem für dich, Jesus. Wir wollen reagieren auf deine Liebe und wir wollen geprägt sein in unserem Leben von dir. Und wir wollen dich ehren in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinschaft hier. Und so loben wir dich und preisen wir dich und beten dich an, Herr. Denn du hast Großes an uns getan.